Moin Leute, dieser eine Satz hier hat gereicht, um die Solar-Community komplett explodieren zu lassen.
Sie sagen, es wäre gar nicht so schlimm, wenn es weniger Solaranlagen auf deutschen Dächern gäbe?
Also für jede produzierte Kilowattstunde kosten die ungefähr dreimal so viel wie eine große Anlage auf dem Feld. Und das ist das jetzt, was wir alle zahlen aus Steuergeldern und über unsere Stromrechnung.
Und eure Reaktion darauf kam sofort. Und ganz ehrlich, auch ich dachte erstmals, das gesehen habe, was ist denn das bitte für ein Quatsch, ja? Jetzt sind wir irgendwie alles schuld, also PV-Besitzer, ja? Also irgendwann reicht's auch mal, Leute, ne? So, trotzdem habe ich mir gedacht, wir kontaktieren Leon Hirt einfach mal direkt und wir haben wirklich richtig hart nachgehakt. Denn ganz ehrlich, auch wenn ich erstmal das total krass fand, bin ich der Meinung, bevor man jemanden hart angreift, gibt man ihm erstmal eine Chance und redet mit ihm, ja, bevor man das tut. Das ist fair. So, und genau das haben wir getan. Und je tiefer wir in das Thema eingestiegen sind und je mehr wir mit ihm diskutiert haben, desto klarer wurde, unser Austausch war verdammt wichtig. Und das Ganze wird wahrscheinlich auch noch weitergehen, denn da ist richtig viel draus entstanden. Also nicht vergessen, ne? Und jetzt zeige ich euch, was da passiert ist. Vielleicht erinnert ihr euch noch an mein Ladeerlebnis vom Dezember. Das war der Worst Case auf der Langstrecke. Wir hatten einen leeren Akku, einen schlechten Empfang und das Datenvolumen war aufgebraucht. Und da bringt dir das beste Auto nichts, wenn das Handy streikt. Das war verdammt nervig. Deshalb ordentlich Puffer beim Datenvolumen und den bietet unser heutiger Sponsor und das ist Vodafone. Die Kolya AllNet Flat L bringt aktuell 115 GB statt 100 GB für 19,99 € im Monat. Telefon und SMS Flat in Deutschland und bis zu 300 Megabit pro Sekunde im Topnetz. Und ja, ich weiß, was jetzt kommt, aber wie ist denn das Netz bei mir eigentlich? Und ich finde, das ist eine extrem wichtige und berechtigte Frage. Wir leben hier echt im allerletzten Dorf, um ehrlich zu sein. Da schneidet Vodafone übrigens mit am besten ab. Aber checkt's einfach selber ab, denn die Bundesnetzagentur hat eine neutrale Karte, wo echte Messungen von Leuten drin sind. Und da seht ihr auch für eure Adresse, wie Vodafone zum Beispiel performt. Also bei uns ist es wirklich nicht schlecht. Und hier ist echt Hardcore. Und das Ganze ist prepaid, also ihr habt volle Kostenkontrolle, maximale Flexibilität, keine Vertragsbindung, also keine Gefahr. Anders als bei der fragwürdigen Behandlung dieses Akkus hier. So, dazu gibt's noch 500 Freiminuten oder SMS in die EU und aktuell 25 € Bonus bei Rufnummernmitnahme. Und damit testet ihr das Netz quasi gut einen Monat kostenlos. Den Link zum Tarif und zur Netzkarte in den ersten Zeilen der Videobeschreibung. Also macht euch frei und testet es einfach mal aus. Und jetzt zurück zum Thema.
Man muss gleichzeitig aber schon auch sagen, diese Anlagen sind wahnsinnig teuer. Also für jede produzierte Kilowattstunde kosten die ungefähr dreimal so viel wie eine große Anlage auf dem Feld.
Okay, das klingt schon ziemlich krass. Fast so, als wären private PV-Anlagen plötzlich der Sargnagel der Energiewende. Aber was genau meint er denn jetzt mit Faktor 3? Und stimmt das überhaupt? Ja, denn ehrlich gesagt, ich bin immer ziemlich skeptisch, wenn man so harte Zahlen, also wirklich so krass nennt, ja, wo man einfach denken würde, da muss ja irgendwie eher eine Range oder eine Bandbreite sein. Und genau das schauen und wir uns jetzt erstmal genauer an. Wir kommen aber noch auf die anderen Aussagen von ihm zu sprechen. Und dafür lohnt sich ein Blick auf die Kostenstruktur privater PV-Anlagen, ja? Und ihr seht hier, während man 2015 zum Beispiel so ungefähr die Hälfte der Kosten aus den Modulen bestand, sind das 2025 nur noch ein Fünftel dessen. Also heute dominieren vor allem die Installationskosten. Also ist vor allem die Installation ausschlaggebend für die hohen Kosten. Also Gerüst, Aufbau, Anreise und so weiter. Ja, und Freiflächenanlagen, klar, da kann man sich vorstellen, dass das hier irgendwie Vorteile hat. Also genau die Kosten sind da wahrscheinlich ein bisschen niedriger. Ich glaube, das bestreitet auch gar keiner. Aber die eigentliche Frage ist, wie teuer genau ist denn eine Kilowattstunde Solarstrom aus Dachanlagen im Vergleich zur Freifläche? Und dafür schauen wir uns die Stromgestehungskosten an. Oder kurz auch LCOEs. Die zeigen nämlich genau diese Kosten über die gesamte Lebensdauer der Anlage. Also inklusive Investitionen, Betrieb und meistens auch Rückbau. Und genau hier wird es interessant. Denn ja, Freiflächenanlagen produzieren tatsächlich günstigeren Strom als viele private Dachanlagen. Teilweise auch deutlich günstiger. Aber jetzt nur eine einzelne Zahl zu nennen, seht ihr hier, vereinfacht schon sehr stark. Und es gibt auch noch zig andere Studien, die auf ganz andere Zahlen kommen. Also das ist ein verdammt schwieriges Ding. So, und warum ist das so kompliziert und warum kommt man überhaupt auf so große Ranges und so weiter? Ziehen wir uns das mal rein. Ein Problem ist nämlich der Leistungsbereich. Also ihr könnt euch vorstellen, ob jetzt eine Anlage 5 oder 29 Kilowatt hat, Kilowatt Peak, ist natürlich ein wahnsinniger Unterschied. Also ne, gerade was die Installationskosten angeht, weil dann habe ich mehr Leistung auf die gleiche Installation. Installationskosten mehr oder weniger. Das heißt, skaliert besser. Auch hier ist, also das ist ein krasser Unterschied. Aber hier noch eine andere Frage. Gibt's denn nicht auch einfach preislich Unterschiede unter den, also unter den ganzen Anbietern? Und genau das haben wir euch gefragt und da kamen tatsächlich zahlreiche Angebote und Rechnungen bei uns rein. Also vielen Dank, denn ohne euch wäre so eine aufwendige Analyse gar nicht möglich gewesen. Sondern ihr seht hier, dass zum Beispiel, ob ihr einen freien Installateur wählt und wirklich ein paar Angebote reinholt oder einen All-in-One-Anbieter verwendet, das ändert so einiges, ja. Und das sind alles echte Preise von Anlagen, die bei euch zu Hause stehen und das mit Akku. Mehr dazu gibt's aber in diesem Video, wenn euch die Statistik nochmal genau interessiert. Sondern ihr seht jetzt einfach, das waren jetzt nur mal so zwei Punkte, die einfach diese Bandbreite erklären und die ist riesengroß, ne? Und die auch wirklich, je nachdem, wo ich da gucke, welchen Anbieter ich mir angucke und so weiter, das ist einfach wahnsinnig schwer. So, und eine Zahl zu nennen, ist halt einfach sehr schwer und genau deswegen habe ich darüber mit Leon Hirt gesprochen. Also Leon, wie kommst du auf genau den Faktor 3?
Also das hängt von vielen Faktoren ab. Es gibt günstige Anbieter, teure Anbieter. Je größer die Aufdachanlage, desto kleiner der Stückpreis. Und natürlich ist es ein anderer Unterschied, ob man ein schräges Dach hat oder Flachdach, ob Neubau oder Bestand. Ich habe ja damals einen Faktor 3 genannt, also Kleinanlage Faktor 3 teurer als Großanlage. Wie komme ich da drauf? Ich habe jetzt heute Morgen nochmal nachgeschaut bei den drei größten Anbietern von Solaranlagen. Das sind so On-and-One-Anbieter, Enpal, 1,5 Grad und E.ON. Und die rufen Preise für eine 7-KW-Anlage auf im Bereich 1.000 bis 1.800 Euro bei 1,5, Enpal 1.750 bis 2.000 und E.ON sagt ab 1.500 Euro, jeweils auf die Kilowatt gerechnet. Und das vergleicht man ungefähr mit 500 Euro pro kW für die Freiflächenanlage. Also in dieser Bandbreite kommt man dann auf den Faktor 2 bis Faktor 4 teurer. Man muss aber auch dazu sagen, wenn man das bei einem günstigen Solarinstallateur kauft oder eben ein größeres Dach hat, dann ist man da günstiger im Vergleich.
Okay. Was man also festhalten kann, ist eher, dass man sagen kann, Freiflächenanlagen produzieren tendenziell günstiger Strom als Dachanlagen. Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Den exakten Faktor 3 halte ich persönlich für fragwürdig, schon gar nicht als konkrete Zahl ohne eine Spannweite. Aber die viel spannendere Frage ist, was heißt das jetzt? Im Prinzip kann uns das ja eigentlich völlig egal sein, ja. Denn wenn die Leute Anlagen auf ihr Dach knallen und sich das für die rechnet, dann ist das halt so, ja. Das ist ja ihr privates Geld und damit dürfen die machen und tun und lassen, was sie wollen. Und genau hier wird spannend, denn hier muss man jetzt dem Leon Hirt wirklich mal genau zuhören, denn das meint er tatsächlich nicht. Also passt mal ganz genau auf und dann versteht ihr das Problem. Ich erklär's euch.
Also für jede produzierte Kilowattstunde kosten die ungefähr dreimal so viel wie eine große Anlage auf dem Feld. Und das ist das jetzt, was wir alle zahlen als Steuergeldern und über unsere Stromrechnung.
Die teuren Hausdachanlagen zahlen wir über unsere Steuern und über unsere Stromrechnung. So, und da gibt's jetzt genau zwei Dinge, die man sich ansehen muss. Ja, die meisten denken jetzt wahrscheinlich als erstes an Förderung von PV-Anlagen, also zum Beispiel die sogenannte Einspeisevergütung. Es gibt aber noch einen anderen Mechanismus und darum geht's eher. Aber erklären wir das erstmal mit der Einspeisevergütung. Denn genau darum geht's gerade in dem Entwurf des neuen EEGs, also des neuen Erneuerbaren Energiengesetzes für 2027, nämlich um die Abschaffung der Einspeisevergütung. Und genau deshalb heizt sich das Thema gerade so krass auf. Und wichtig vorab, das Ganze ist noch nicht beschlossen, es wird nur diskutiert. Und wenn ihr jetzt denkt, die Abschaffung der Einspeisevergütung senkt den Strompreis, dann falsch gedacht. Denn diese Förderung der PV-Anlagen wurde zwar früher über die sogenannte EEG-Umlage im Strompreis mitfinanziert, das ist jetzt aber nicht mehr so. Das heißt, die Steuerlast würde schon sinken, unsere Stromrechnung per se bekommt von der Einspeisevergütung aber gar nichts mit. Das ist jetzt ein bisschen Haarspalterei fairerweise, aber trotzdem ist diese Unterscheidung wichtig. So, jetzt aber der andere Mechanismus und der ist viel wichtiger. So, unser Stromnetz bezahlt sich natürlich nicht von selbst. Leitungen, Umspannwerke, Wartung, Ausbau, das Ding muss halt auch immer wieder erneuert werden und so weiter. Und all das steckt bei euch im Strompreis drin und zwar in den sogenannten Netzentgelten. Und die zahlen wir alle über unsere Stromrechnung. So, und jetzt passiert aber das Folgende. Wer seine eigene PV-Anlage auf dem Dach hat, produziert einen Teil seines Stroms natürlich selber, so wie ich zum Beispiel auch, und verbraucht ihn dann direkt zu Hause. Für diesen Strom wird das öffentliche Netz aber auch gar nicht genutzt. Also das klingt jetzt erstmal auch okay. Das Stromnetz muss aber trotzdem finanziert werden und auch weiter ausgebaut werden, denn auch Leute wie ich, die jetzt eine große PV-Anlage haben, nutzen das Netz natürlich trotzdem. Gerade in Spitzenzeiten, und dafür ist es ja auch ausgelegt. Sondern das Problem ist also, die Kosten für das Netz bleiben natürlich nicht bestehen, verteilen sich dann aber auf weniger Leute, weil ich ja weniger Strom beziehe, zahle ich auch weniger Netzentgelte und das heißt, ich beteilige mich ehrlich gesagt auch einfach weniger an den Netzausbaukosten. Und das heißt, das trifft natürlich diejenigen, die keine eigene PV-Anlage besitzen. Und genau deshalb heizt sich die Debatte auch so auf. Private PV kann sich für den Einzelnen extrem lohnen und das tut sie auch, das wisst ihr glaube ich alle, aber ein Teil der Netzkosten verschiebt sich dann einfach auf alle anderen. Und wenn man es jetzt ganz einfach runterbricht, ne, wer Strom selbst produziert, spart Netzentgelte auch, also nicht nur Strombeschaffung, sondern auch Netzentgelte und die Rechnung dafür landet dann teilweise auch bei denen, die nicht ausweichen können. Und genau für diese Problematik gibt es auch echte Lösungen und auch darüber haben wir mit Leon gesprochen, denn ich finde, das Problem darf man nennen und das ist auch real und es ist aber auch wichtig, jetzt hier Lösungen zu nennen und zu sagen, wie man das Ganze angehen sollte. Und dazu fragen wir ihn doch einfach selber. Lieber Leon, was ist denn dein Vorschlag?
Damit es keine unfaire Verschiebung von den Kosten von einem Nachbarn zum anderen Nachbarn gibt, mit Solaranlage zu ohne Solaranlage, muss man die Netzentgelte so ausgestalten, dass sie die echten Netzkosten reflektieren. Das bedeutet insbesondere dynamische Netzentgelte, dass also die Netzentgelte dann niedrig sind oder sogar negativ, wenn die Netze frei sind an einem Sommernachmittag und dass die Netzentgelte hochgehen, dann wenn die Netze an die Auslastungsgrenze kommen. Also zum Beispiel an einem kalten Winterabend, wenn viele Leute Strom verbrauchen und die Wärmepumpen laufen. Solche dynamischen Netzentgelte gibt es schon in ganz vielen Ländern Europas und die Bundesnetzagentur in Deutschland ist auch gerade dabei, die einzuführen und das wäre echt eine wichtige Reform, die wir bald brauchen.
Ja, vielen Dank, Leon. Dynamische Netzentgelte sind hier also der Stichpunkt, ja? Und zwar besonders geil, wenn man noch einen Batteriespeicher hat. Und das hat zwei große Vorteile. Das eine ist, du entlastest das Netz automatisch, also wenn dein Speicher halt quasi lädt, wenn die Netzentgelte niedrig sind, also der Strompreis dann insgesamt niedrig ist und du nutzt dann deinen Speicher, also nutzt ihn für dich, wenn die hoch sind. Das heißt, du nutzt deinen Speicher dann extrem netzdienlich auch noch. Das heißt, es spart euch erstens Geld und zweitens wäre das Ganze auch noch netzdienlich. Und das ist natürlich eine geile Sache. Deswegen bin ich auch hier mit zig Petitionen da am Start und versuche die ganze Zeit auf die BNetz A einzureden und auf das BMWE das bitte umzusetzen. Aber leider ist das Ganze schwierig. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der in dieser Debatte fast immer unterschätzt wird. Und das sind Batteriespeicher. Wir hatten es eben schon erwähnt. So, und das ist nicht nur unsere Meinung, denn der Markt bewegt sich genau in diese Richtung. Ja, neue Anlagen werden inzwischen nur noch mit Batteriespeichern kombiniert. Also es gibt fast keine mehr ohne. Und warum das so wichtig ist, seht ihr hier. Das ist jetzt zum Beispiel eine Woche im April dieses Jahres und die habe ich einfach mal zufällig ausgewählt. Und in den unterschiedlichen Farben seht ihr die Leistung der verschiedenen Energieerzeuger. Zum Beispiel hier Solar, das fällt direkt auf, dass hier die Leistung natürlich besonders stark schwankt. Also das ist ja klar, da gibt es die typischen Mittagsspitzen und abends kommt natürlich nichts mehr. So, und betrachten wir mal einen Zeitraum von 24 Stunden. Dann haben wir hier zum Beispiel an diesem Tag, ist jetzt wirklich nur ein Beispiel, einfach nur so exemplarisch, einen Überschuss von 45.000 Megawattstunden. Das ist eine Menge Energie. So, dann könnten wir diesen Überschuss jetzt einfach abspeichern oder würden das tun. Ja, dann könnten wir den abends nutzen und ihr seht, das passt gar nicht so schlecht. Abzüglich Verlusten wären das hier ein Drittel des fehlenden Energiebedarfs. Also ihr seht, es lohnt sich, das Ganze vom Mittag in den Abend zu shiften. Da ist noch genug Raum, um das zu tun und dafür sind Batteriespeicher genau da. So, wenn man das Ganze jetzt noch weiter treiben würde, also mehr PV hätte, noch mehr Speicher, könnte man unten auch diesen Gaskraftwerkeblock auch noch etwas reduzieren. Ja, also wie gesagt, das nur so in der Theorie. So, aber was genau müssen wir eigentlich tun oder warum klappt das noch nicht? Das ist ja die große Frage. Und dazu ist jetzt nicht nur entscheidend, wie groß ist der Speicher, sondern entscheidend ist, wann lädt er und wann gibt er den Strom wieder ab. Überspitzt gesagt gibt es nämlich leider dumme und kluge Speicher aktuell in unserem System. Und eine dumme Batterie, und leider sind das die meisten privaten PV-Anlagen, die macht nämlich was ziemlich Simples. Die lädt sich morgens einfach voll, sobald die Sonne scheint. Und zwar nach dem Motto, meine PV-Anlage liefert Strom, den ich nicht brauche, ab in die Batterie damit. Und das klingt erstmal sinnvoll, aber mittags, wenn die PV-Anlage dann so richtig viel Strom produziert und das Netz sowieso schon Solarstrom ohne Ende hat, ist der Speicher dann oft schon voll. Und das heißt, du speist dann volle Pulle ein, ja, anstatt diese Mittagsspitze wegzunehmen. Ja, und eine smarte oder eine kluge Batterie, die halt ein bisschen Intelligenz dahinter macht, die macht das total anders, sondern die guckt, wann ist der Strompreis günstig, wann brauche ich den Strom und so weiter. Und typischerweise macht sie das eben genau so, dass sie diese Mittagsspitzen dann absäbelt. Und ich mache das so und das gucken wir uns jetzt auch mal an. So, und ich zeige euch das jetzt mal hier, wie man auch Geld damit spart. Also, das hier ist mein Batteriespeicher mit 30 Kilowattstunden, habe ich mir selber gebaut, finde ich auch ziemlich geil, das Ding ist auch viel, weiß ich. So, und diese Batterie wird über meinen EMS, also das haben wir selber entwickelt mit der Community, ist auch Open Source gesteuert. Und das heißt, das ist die Intelligenz meiner PV-Anlage, meiner Lasten von allem sozusagen. Dieses EMS steuert bei mir echt alles. So, und jetzt gucken wir uns mal an für einen Tag im Mai, wo es halt richtig krass war, was da passiert ist. Also ich nutze einen dynamischen Stromtarif und der Strompreis ist für mich also nicht fest, sondern der schwankt über den Tagen. Und hier in diesem speziellen Fall war er mittags sogar negativ. Das bedeutet, ich bekomme dann Geld, wenn ich aus dem Netz ziehe. Also so viel Strom haben wir, dass ich schon Geld dafür bekomme. So, und genau deshalb geht zu der Zeit, also zwischen 13 und 15 Uhr, auch so viel Strom rein in mein Hausnetz. So, und genau so hat auch meine Anlage das dann geplant. Das heißt, die hat den Speicher vorgehalten, die hat das E-Auto nicht geladen, die hat echt alles, was ich irgendwie machen konnte, in den Mittag, also freigelassen und dann mittags volle Pulle das Netz genutzt. Und ihr seht hier, ich hatte 7 kW PV-Leistung und trotzdem hatten wir 17 kW aus dem Netz gezogen. Also so steuert so ein EMS das und ich habe quasi auch noch Geld dafür bekommen und das Netz so entlastet an der Stelle. So, und das waren immerhin hier an dem Tag 4,34 Euro, die ich verdient habe. Und das sind nur die Gewinne dadurch, dass ich Strom aus dem Netz bezogen habe. Und das muss man sich einfach mal vorstellen. Das ist natürlich nicht gut und das sollte auch nicht so sein. Aber es zeigt jetzt hier einfach, dass mein EMS ganz im Gegenteil zu dummen Speichern hier genau das Gegenteil gemacht hat. Ich habe nicht eingespeist, sondern ich habe richtig aus dem Netz gezogen. Und wenn das alle machen würden, dann hätten wir die ganzen Probleme nicht. Und was noch viel geiler wäre, wenn ich Direktvermarkte nutzen könnte, das heißt, ich könnte meinen Strom auch direkt an der Börse verkaufen. Ja, also momentan kriege ich ja, wenn ich einspeise, immer irgendwie 7 Cent und dann könnte ich direkt an der Börse verkaufen. Und das heißt, ich würde dann Strom einspeisen aus meinem Akku, wenn er teuer ist, also wenn auch wenig günstiger Strom da ist. Und damit würde ich Geld verdienen und das Stromnetz entlasten und das System günstiger machen. Das klingt eigentlich alles zu schön, um wahr zu sein. Ja, leider komme ich in die Direktvermarktung als kleiner Anlagenbetreiber, also ich persönlich, gar nicht mit rein. Denn mein Netzbetreiber bekommt das nicht hin, obwohl ich sogar schon einen Smart Meter habe. Und die Gründe, die sind, keine Ahnung, ich verstehe es einfach nicht. Die kriegen es einfach nicht hin. Ja, und der politische Druck dafür fehlt komplett und das ist einfach nur traurig, weil die Technik ist da. Ich könnte sofort loslegen und ich glaube, viele von euch hätten auch Bock drauf. Mein Smart Meter und ich warten nur darauf. Aber ich darf nicht. Was soll ich machen? Okay, jetzt sind wir nochmal beim EEG-Entwurf und da wird ja diskutiert, die Einspeisevergütung abzuschaffen. Und ganz ehrlich, ist okay, macht mir persönlich, ist das relativ egal. So, aber wenn wir das machen wollen, brauchen wir Alternativen. Und da sowieso die meisten eh nur noch PV-Anlagen mit Batteriespeichern haben, dann gibt uns doch wenigstens die Chance, die auch netzdienlich einzusetzen, ja? Aber dafür brauchen wir dynamische Netzentgelte und die Möglichkeit, den negativen und auch besonders teuren Strompreis für uns zu nutzen. Das heißt, wir brauchen auch Direktvermarktung und zwar eine, die wirklich funktioniert. Vereinfacht gesagt, gebt uns die knallharte Physik, gebt uns den echten tatsächlichen Strompreis und dann den Rest regeln wir. Ja, und ihr seht auch, die Energiewende ist halt ein echt mega Projekt, also wirklich krass und groß und aktuell sind wir an einem Punkt, wo intelligente Speicher- und PV-Anlagen einfach eine riesige Rolle spielen. Vielleicht sogar die absolut entscheidende Rolle für den Moment. Denn nur mit intelligenten Speichern wird der Strom, den wir erzeugen, auch sinnvoll eingesetzt. Und andernfalls wird er sogar hinderlich oder er belastet im schlimmsten Fall sogar das Netz noch zusätzlich. Und genau solche schwierigen Phasen nutzen Populisten natürlich gerne aus, um auch Stimmung zu machen. Das kennen wir und das merken wir alle. Und deswegen sind wir als Community natürlich auch schnell dabei, uns zu wehren, wenn es unberechtigte Kritik gibt. Und genau hier passiert es aber auch, dass wir schon mal als Community auch über das Ziel hinausschießen. Und ganz ehrlich, auch wenn Leon Hirt hier sicherlich an seiner Kommunikation arbeiten könnte, denn die fand ich jetzt sehr negativ und ich glaube, es gibt auch sehr viele coole und positive Punkte, die da auf uns zukommen, die man halt uns nur erlauben müsste. Trotz alledem macht es Sinn, mit ihm mal zu reden, denn seine Kritik und auch seine Vorschläge sind im Kern richtig und wichtig. Ja, ich hoffe aber sehr, dass das Ganze noch ein bisschen was Positives bewirken konnte und hier vielleicht auch ein paar Mauern eingerissen wurden. Und genau deshalb gehört das Schlusswort heute dir, Leon. Was ist dein Fazit aus der ganzen Geschichte?
Und damit es dann auch klappt, damit es auch funktionieren kann, und ich glaube, da sind wir beide uns jetzt und sich auch die allermeisten eigentlich einig, brauchen wir schnell und dringend für alle Prosumer dynamische Stromtarif und dynamische Netzentgelte. Und die Voraussetzung dafür ist natürlich Smart Meter und weniger Bürokratie bei den Verteilnetzbetreibern, sodass auch die ganzen Anmeldungen und sowas digital und reibungslos funktionieren. Und wenn wir das haben, dann werden nämlich auch Heimspeicher so optimiert, wie sie optimiert werden sollen, nämlich dass sie das Beste fürs Netz rausholen.